ist ihr täglicher Begleiter und ihr bester Feind. Lisa und Jürgen sind auf der Suche nach neuen Strategien, nach Einsicht und nach sich selbst. Das ist ihre Schmerzenssache.
So, hallo da draußen, hier ist wieder der Jürgen. Ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Und ich habe mir heute eine Gesprächspartnerin an die Seite geholt, auf die ich mich schon ganz besonders freue, weil wir tauschen schon eine ganze Weile E-Mails aus und ich habe schon ganz viele spannende Dinge über sie erfahren. Und es gibt aber noch so viele Fragen, die ich unbedingt mal stellen will. Deshalb freue ich mich, dass du dir heute Zeit genommen hast, liebe Silke. Hallo.
Ja, gerne. Hallo Jürgen.
Und bei dir kann ich jetzt ja auch mal die obligatorische Frage am Anfang stellen. auf einer, du weißt es schon, ne?
Ja, ich weiß es.
Auf einer Skala von 1 bis 10. Wo ist denn dein Schmerzniveau heute?
Also heute ist nicht ganz so gut. Ich würde mal sagen bei 5.
Bei 5. Mhm. Liegst du sonst da drunter?
Sonst liege ich drunter. Also sonst liege ich so, also es gibt Tage, wo ich sage zwischen 1 und 2 und aber häufig, das ist schon selten, häufig ist es so zwischen 3 und 4. Aber ich muss dir sagen, ich halte so viel von dieser Skala nicht. Denn die kannst du ja nur wirklich einschätzen und bewerten, wenn du weißt, wie ich sonst bewerte. Und ich habe mir überlegt, also ich kenne ja andere Schmerzpatienten auch aus meiner beruflichen, also ich bin ja Allgemeinmedizinerin und habe mit anderen Schmerzpatienten auch zu tun gehabt. Und es gibt Menschen, die sitzen vor dir und grinsen dich an und sagen, ich habe 10. Und wenn ich 20 sagen könnte, dann hätte ich jetzt 20. Und wenn es 200 gäbe, hätte ich 200.
Ja.
Und ich denke mir, es heißt ja, 10 ist der maximal vorstellbare Schmerz. Das heißt, es muss schlimmer sein als eine Geburt. Das ist für mich 8.
Ne? Okay.
Es müsste eine absolut miese Nierenkolik sein, die ich noch nie erlebt habe und auch nicht erleben möchte. Also man müsste schon gekrümmt und schreiend daliegen.
Ja.
Und deshalb finde ich das einfach schwer. Ne? Also ich versuche das nie so hoch zu regeln, weil 8 ist für mich Geburt. Daran kommt zumindest mein Schmerz nicht dran. Ich schreie ja nicht den ganzen Tag. Aber ich verstehe eben die Menschen nicht, die da sitzen und sagen, ich habe 10.
Ist schwer vorstellbar, ja.
200. Ja. Aber es ist mehr eine Wahrnehmungsstörung.
Ich bin da komplett bei dir. Das Einzige, wie es irgendwie funktioniert und warum wir das eigentlich auch hier so ganz gerne machen, ist, weil wir es natürlich immer mit den Werten, die wir früher hatten, vergleichen können.
Ja, also, genau. Wenn du es so machst, dann kannst du deinen eigenen Wert sehen. Ne? Aber, also wo du stehst jetzt.
Genau. Ja, deswegen brauchte ich jetzt auch unbedingt diese Hintergrundinformation von dir, ne, um zu sehen, wo liegst du normalerweise. Und jetzt habe ich auch noch erfahren, dass du vielleicht sogar eher niedriger bist. Wertest wahrscheinlich als andere.
Also an ganz miesen Tagen, da gebe ich dem Ganzen mal eine 6 und wenn ich die ganze Nacht wach liege, auch mal eine 7, aber das ist super selten.
Wow. Das ist auch spannend, ne? Weil also bei einer 7 bin ich zum Beispiel ja relativ häufig, aber ich schlafen kann ich zum Beispiel problemlos. Also ein 7 ist für mich ein Tag, wo mich der Schmerz nicht loslässt, wo er mich immer wieder ablenkt, wo ich arbeite und aber immer wieder unterbrochen werde in meiner Konzentration, weil irgendwas saumäßig wehtut. So, aber das ist noch nicht so.
Ich auch jeden Tag da.
Ja, das habe ich schon immer mal wieder, ja.
Ja.
Aber das ist nicht so, dass ich mich das, also es muss schon noch Luft nach oben sein, ja. Das, ich möchte gar nicht wissen, wie eine 10 ist. Also bei einer 10.
Nee, ich auch nicht. Möchte ich nicht erleben.
War ich noch nie.
Nee.
Jetzt sind wir schon, jetzt haben wir schon ein bisschen was erfahren, aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen ausholen bei dir.
Ja.
Ne? Vielleicht magst du uns mal so ein bisschen aus deiner Schmerzbiografie berichten. So, was ist denn eigentlich, also du bist Ärztin, du bist Allgemeinmedizinerin, du hast wahrscheinlich auch eine Weile praktiziert.
Habe ich, ja.
Du praktizierst heute nicht mehr?
Nee, leider nicht.
Genau, und ich glaube so die Spanne dazwischen, so was da denn passiert ist, das würde mich jetzt mal interessieren.
Ja, also ich war eigentlich der gesündeste Mensch der ganzen Welt, habe ich immer gedacht. Bis 2011 wurde bei mir MS diagnostiziert, also Multiple Sklerose.
Ja.
Ich hatte auch vorher schon Sehnervenentzündung und andere Schübe, aber es wurde nie MS diagnostiziert. Ich habe es nie aus dem Kopf ganz rausgekriegt. Also habe mir aber immer gesagt, wenn sie denn da sein sollte, wird sie sich zeigen. Und das war dann eben 2011 soweit. Mir wurde dann ein Bein taub.
Ja.
Und dann bin ich halt mal, ich meine, ein Arzt geht nicht zu Ärzten, ne? Was hätten die mir auch erzählen sollen? Aber da habe ich gedacht, so jetzt musst du doch mal zum Kollegen gehen und jetzt müssen wir mal weitergucken. Denn wenn ich so alles, was gewesen ist, übereingelegt habe, war es schon klar, wohin die Diagnose führen wird. Und das hat sich dann im MRT bestätigt. Und da war jetzt erstmal nur ein Bein taub. Das hat sich dann, naja, innerhalb von ein paar Monaten wieder relativ reguliert. Motorisch war auch so ein bisschen was nicht ganz in Ordnung, aber im Alltag habe ich es nicht so gespürt. Und dann kam aber, das war im Frühjahr 2011, und im Sommer 2011 kam der nächste Schub. Und ab da hatte ich dann Schmerzen, chronische Schmerzen, die zunächst mal das rechte Bein betrafen, aber recht schnell das linke genauso. Und die Neurologen waren recht ratlos, wie das jetzt zu behandeln sei oder ob man es überhaupt behandeln müsste. Die meinten, das geht auch so wieder weg. Aber es wurde wirklich immer schlimmer und ich bin dann wegen anderer Schübe auch immer wieder in die Klinik. Dann wurde das Laufen auch schlechter. Und ja, so nach einem Jahr habe ich dann einen richtig schlimmen Schub bekommen und die Schmerzen waren dann schon wirklich auf dem Level, ich gesagt habe, das geht so nicht.
Ja.
Und die Neurologen haben zunächst gedacht, ach, so viel Schmerzen bei MS. Früher dachte man, MS tut nicht weh. Heute weiß man, dass das wirklich anders ist, dass ganz viele Patienten Schmerzen haben. Naja, haben halt alles andere ausgeschlossen und dann hatten wir uns dann irgendwann darauf geeinigt, dass es dann doch wohl von der MS kommen müsste. Und ja, dann ging so die Geschichte los, Schmerzmedikamente, Opiate, weil es ja neuropathische Schmerzen sind, also Nervenschmerzen. Zum Hintergrund MS, das weiß ja wahrscheinlich nicht jeder, das ist eine entzündliche autoimmune Erkrankung des Nervensystems, also wo Entzündungen im Rückenmark oder auch im Gehirn stattfinden. Und ich hatte sie eben im Rückenmark, genau in den Hintersträngen, da wo die sensiblen Leitungen von den Beinen nach oben zum Gehirn weitergehen. Da hatte ich einen dicken Herd, also eine dicke Entzündung, die dann auch ja nur mit Narben ausheilt. Und da sind halt auch diese Schmerzleitungen. Und die war oder die ist offensichtlich beschädigt dadurch und gibt jetzt Schmerzreize weiter, obwohl an den Beinen nichts ist.
Ja.
Also die sind ja gesund, die haben nichts, sondern es liegt wirklich im Rückenmark. Und ja, das ist zunächst mal schwierig zu verstehen, weil es so verschiedene Dinge an den Beinen auslöst. Ich habe ganz unterschiedliche Schmerzen, auch von den Qualitäten her. Naja, und dann haben wir erstmal Opiate. Ich habe, glaube ich, so alle gängigen Opiate, die es auf dem Markt gibt, ausprobiert. Es war oft so, dass die dann mal die ersten 3 Wochen ganz gut gewirkt haben, dann aber wieder nicht mehr. Und wir haben dann zum Schluss ein sehr langwirksames, sehr potentes, also sehr hochwirksames Opiat genommen. Ich war dann auch in Behandlung eines Schmerztherapeuten, also richtig in der Schmerzambulanz, beim Fachmann, weil die Neurologen hier tatsächlich überfragt waren. Und ja, und dann haben wir auch das ausprobiert, was ihr letztens berichtet habt, Antidepressiva, als wir nennen das, oder die Schmerztherapeuten sagen dazu Co-Analgetika.
Genau.
Eben weil sie so eine Distanzierung des Schmerzes, also eine andere Bewertung im Gehirn verursachen. Das war ganz ähnlich, wie ihr das beschrieben oder wie du es beschrieben hast. Amitriptylin habe ich auch genommen. Ich habe auch Duloxetin genommen. Es hat anfangs immer ganz gut gewirkt, aber nicht dauerhaft. Und beim Amitriptylin war es so, dass nach 2 Wochen schlagartig, also 2 Wochen war ich schmerzfrei und dann schlagartig kamen sie wieder. Das war sehr frustrierend. Und beim Duloxetin war es so, dass es anfangs ganz gut gewirkt hat. Danach waren die Schmerzen mit Duloxetin besser als ohne. Aber es war so nicht, dass ich aufgehört hätte zu suchen, was anderes zu finden. Ne? Also es war nicht zufriedenstellend. Ja. Ich habe weiter gesucht. Und auch mit den Opiaten muss ich sagen, also die waren ja doch sehr stark. Es hat schon Nebenwirkungen, sehr extreme Nebenwirkungen. Also ich habe in der Zeit so viel geschlafen. Und ich war oft so müde. Ich bin, damals habe ich noch gearbeitet. Da bin ich regelmäßig, sobald die Patienten raus waren, ich habe ja als Allgemeinmediziner gearbeitet und wenn die mittags in der Mittagspause weg waren und man nur noch Schreibarbeit erledigt hat, ich bin regelmäßig vom Computer eingeschlafen.
Du, das kann ich aus eigener Erfahrung genauso auch bestätigen. Zumindest die erste Zeit. Also ich muss sagen, Ich habe mich.
Aber es ist nicht besser geworden. Das habe ich hier über Monate genommen. Ich bin sogar im Patientengespräch mal eingeschlafen.
Ich bin jetzt, glaube ich, so bei gut, nicht ganz anderthalb Jahren, wo ich das jetzt nehme. Also in den ersten paar Monaten haben wir die Dosis gesteigert und bei der aktuellen Dosis bin ich jetzt bestimmt schon 10 Monate vielleicht. Ja. Und am Anfang hatte ich das ganz stark und auch als wir das erste Mal die Dosis erhöht haben, das war wirklich so, dass ich mich, da habe ich ja dann angefangen als Freiberufler zu arbeiten, dass ich mich oft mittags zusammen mit meinem Sohn hingelegt habe und eine Stunde geschlafen, weil es gar nicht anders ging. So, das
du, aber wenn man es kann, das mache ich eigentlich heute noch, weil es schon gut tut. Jetzt unabhängig, ob es von den Schmerzmitteln her nötig wäre.
Das stimmt, aber das hatte ich früher nie, so ein Bedürfnis auch, unterm Tag zu schlafen. Das hatte eher dann, wenn ich es mal gemacht habe, einen negativen Effekt, dass ich danach überhaupt nicht mehr richtig hochgefahren bin. Ja. Aber bei mir hat sich das jetzt fast vollständig gelegt, muss ich sagen. Also ich spüre das schon noch, aber das ist so, das ist so ein bisschen, weiß ich jetzt gar nicht, ob das einfach noch so ein Echo ist, weil ich einfach weiß, dass irgendwie da eine Nebenwirkung ja eigentlich sein muss oder ob das wirklich noch spürbar da ist, aber eigentlich schränkt es mich jetzt nicht mehr so richtig ein.
Und das ist doch gut.
Das ist soweit.
Ich nehme ja auch immer noch Opiate, nur andere. Und da merke ich es auch nicht. Ich habe deutlich reduzieren können in der Zeit jetzt, was dazwischen war.
Ja.
Naja, aber ich hatte ja berichtet, ich habe weitergesucht. Also diese Einstellung mit dem starken Opiat, mit den Co-Analgetikern, das war dauerhaft nichts. Also es sah bei mir, der Alltag sah wirklich so aus. Ich habe damals noch kleine Kinder gehabt, jetzt sind sie 14 und 13. Also können sie schon ein bisschen um sich selbst kümmern, schon sehr sogar. Aber damals war es eben anders. Ich habe Teilzeit in der Praxis gearbeitet, bin dann mittags nach Hause, hatte trotz der ganzen Medikamente Schmerzen, habe die Kinder gerade eben noch versorgt, so ungefähr, und bin dann in mein Bett gekrochen, weil ich es da am besten aushalten konnte. Und dann hat mich da auch so schnell niemand mehr rausgebracht.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Also ich bin abends nicht mehr weggegangen. Ich habe weder Freunde getroffen noch Sport gemacht. Wir haben am Wochenende niemanden mehr eingeladen, weil ich ja nie wusste, habe ich ein gutes Wochenende oder habe ich ein ganz schlechtes Wochenende. Und bei körperlicher Belastung wurde alles viel schlimmer. Und körperliche Belastung, das klingt jetzt so hochtrabend. Das ist also auch schon Kochen, ne?
Naja, kleine Kinder sind schon eine körperliche Belastung. Also das darf man auch nicht unterschätzen.
Ja. Letztendlich kam alles zu kurz und ich erst recht, ne? Also die Kinder kamen zu kurz, Familie kam zu kurz, der Job, ich hoffe, der kam nicht so sehr zu kurz, aber mehr Kraft war nicht drin, ne?
Ja, also ich brauche ich wahrscheinlich gar nicht fragen, aber wie ging es dir denn in der Zeit psychisch? So, und warst du da irgendwie schon auf der Spur in Richtung Depression oder was hat es mit dir gemacht? Schon.
Also ich glaube schon, dass ich auf der Spur in Richtung Depression war. Vor allem, was für mich so schlimm war, dass ich so keine Aussicht auf Besserung hatte. Weil die Medikamente, die auf dem Markt waren, hatten wir durch. Es gab jetzt keine Aussicht darauf, dass dieser Herd nochmal so heilt, dass das weggeht. Ja. Da hat mir auch kein Neurologe die Aussicht drauf gemacht. Klar weiß man nie, was kommt. Gerade bei der MS ist die Prognose immer super. Also man weiß es nicht, was kommt.
Ja, aber die Aussichten sind ja eher negativ, oder? Es gibt ja keine
in der Regel wird es schlechter.
Ja, es gibt keine so richtig wirksamen Therapien und es wird in der Regel auch nicht besser.
Genau. Und einen Rollstuhl habe ich damals dann schon gebraucht. Das fand ich aber im Vergleich zu den Schmerzen eher harmloserer Natur. Da habe ich mich relativ gut dran gewöhnt, weil er mir Mobilität wieder gab. Also,
weil du da schon so am Boden warst, dass das eigentlich schon wieder was Positives war.
Ja, weil ich vorher auch nicht mehr mit der Familie am Wochenende mitging, um Ausflüge zu machen. Ich habe beim Einkaufen mitten im Laden abgebrochen, weil ich den Weg nicht mehr geschafft habe.
Wow.
Ich kannte jede Bank. Ich kannte auch jede Toilette, aber es war einfach so kein Leben. Und dann habe ich mich irgendwann durchgerungen, mir einen Rollstuhl mal zu leihen für einen Urlaub. Und du glaubst gar nicht, wie genial das war, mal wieder irgendwie shoppen zu gehen in so einem Einkaufszentrum und mal die Dinge fertig zu machen und mal mit den Kindern wieder in einen Spielzeugladen zu gehen und nicht zu überlegen, wie schaffe ich den Weg nach Hause noch oder wie komme ich jetzt zu meinem Auto. Und also der Rolli gab mir nachher wirklich Mobilität und Freiheit zurück.
Das glaub
Deshalb
ich,
sehe ja. ich den nicht so kritisch. Schöner wäre es natürlich ohne, ist keine Frage. Aber im Vergleich zu anderen Rollstuhlfahrern ist es auch nochmal eine andere Nummer, denke ich, denn ich kann aufstehen, wenn ich den muss. ich kann auch ein paar Schritte gehen und auch ein paar Minuten stehen. Also es ist nicht wie jemand, der von jetzt auf gleich mit dem Querschnitt im Rolli sitzt und eben gerade nichts mehr kann. Ne? Das gibt mir zu Hause dann doch auch mehr Freiheit, ne? Dass man mal sich an den Kühlschrank stellen kann, wenn ich oben nicht drankomme. Das geht halt. Ne?
Ja, aber das finde ich, wahnsinnig spannend. Ja? Also dass gerade jemand, der ja eine Diagnose Rollstuhl kriegt, ne, für den bricht eine Welt zusammen. Und bei dir hat es jetzt an der Stelle eigentlich genau den gegenteiligen Effekt. Also bei dir hatte das wieder so einen Silberstreif am Horizont.
Ja, weil ich wieder mit konnte. Ne? Ja. Also vorher habe ich der Familie auch öfter gesagt, mein Mann und den zwei Kleinen, nee, da müsst ihr jetzt alleine ins Museum oder in den Wald. Das schaffe ich nicht, ne? Und ich hatte auch gar keine Lust. Also einmal, weil die Beine auch so wehtaten immer. Und das wurde ja durchs Gehen nicht besser. Es wurde eher schlechter, ne? Nicht, dass dieses, wie wenn du jetzt eine Knieverletzung hast, dann trittst du auf und der Schmerz kommt sofort. Dann vermeidet man das. So ist es nicht. Aber wenn ich etwas mehr mache, als mir gut tut und die Schwelle ist super schnell erreicht, dann kriege ich die Rechnung auch sofort. Dann habe ich eben abends sehr viel mehr Schmerzen.
Ja, du bezahlst es dann hinterher, ja, genau.
Genau, und das kommt eben sofort. Ja, und das, was mich damals so bedrückt hat, dass man so auf nichts mehr Lust hat abends, weggehen, all das war nicht mehr drin, Leute einladen, Freunde, ich mag gerne Freunde zu Hause haben, aber ich mochte mich nie drauf einlassen, weil absagen will man ja dann auch nicht, ne? Wenn es einem wieder mal schlecht geht. Es sind auch Freundschaften dadurch kaputt gegangen, nicht viele zum Glück, aber das habe ich schon erlebt, die dann gesagt haben, naja, mit dir können wir ja nicht rechnen, so. Also so direkt vielleicht nicht, aber das war schon der Grund.
Ja.
Und irgendwie war nichts mehr, was Spaß machte, so drin. Und eben dieses keine Aussicht auf Besserung haben, das fand ich ganz gruselig.
Das glaube ich. Da muss ich muss noch einmal kurz einhaken, weil du gerade Freunde angesprochen hast und sagst, du hast Freunde verloren. Das haben wir hier ja auch schon ein, zwei Mal angesprochen und diskutiert, dass das Umfeld bei einem Schmerzpatienten oft gar nicht, sich gar nicht richtig verhalten kann, so, oder sich oft falsch verhält, ja, weil man nicht reinschauen kann, weil man Schmerzen nicht sieht, weil das für manche nicht nachvollziehbar ist und die, ich weiß nicht, dass einfach das Verständnis fehlt. Jetzt ist es ja so, dass bei dir mit einem Rollstuhl das ja auch relativ klar ist. Ne? Also in meinem Fall, meine Operationen, das hat jeder mitbekommen, das hat jeder gesehen. Ja. Da war klar, okay, Operation, da stimmt was nicht. Ich hatte dieses Problem noch nie. Wie war denn das bei dir?
Also ich weiß genau, was du sagen möchtest. Also wie das so ist. Es gibt ja viele MS-Patienten, die keine sichtbaren Symptome haben, denen es aber trotzdem schlecht geht. Die müde sind, die auch Schmerzen haben und man sieht es aber nicht. Und die leiden da sehr drunter, dass sie nicht wahrgenommen werden und dass sie nicht ernst genommen werden.
Genau.
Und dass man zwar aussehen kann wie das blühende Leben, aber sich wirklich nicht so fühlt. Und dann wird man recht schnell womöglich abgestempelt als Simulant, Mimose, Weichei, was auch immer. Ne?
Ja, das mag vielleicht auch auf einer unterbewussten Ebene manchmal passieren, dass die Leute dann einfach sagen, ja, ist unzuverlässig, Ahnung, dass die gar nicht aktiv, das Simulant ist schon natürlich schon hart, es mag sein, dass Leute das dann wirklich, wirklich auch sich denken, aber das sind wahrscheinlich dann Leute, die man gar nicht zu seinen Freunden zählen würde, oder?
Nein,
die?
Also gesagt, sagen würde das ja wahrscheinlich auch keiner. Ne?
Aber ich glaube, dass viele einfach da irgendwie ein Problem damit haben und das vielleicht auch gar nicht richtig formulieren können.
Ja, das denke ich schon. Also ich kenne das wohl von vielen anderen MS-Patienten und manche sagen schon sogar, es wäre leichter, wenn man mal was sehen würde, ne, dass es mir schlecht geht. Andererseits wünschen sie sich das natürlich nicht wirklich. Es ist schon schön, wenn man keinen Rolli braucht oder keine Gehhilfe. Ne? Aber also dieses Problem, dass man mir das nicht abgenommen hat, hatte ich nie. Weil das ist ja sichtbar, ne, wenn man humpelt oder Rolli fährt. Ja. Das glaubt einem dann schon auch jeder, dass es vielleicht auch wehtut. Aber so anfangs der Weg, ich nutze jetzt den Rolli oder ich nutze ihn nicht, da gab es schon auch Kollegen, die gesagt haben, Mensch, wenn Sie sich jetzt da reinsetzen, kommen Sie nie wieder da raus und das brauchen Sie vielleicht aber noch nicht. Wo ich dann gedacht habe, das ist jetzt aber meine Entscheidung. Also wenn ich denke, es erleichtert mir das Leben, dann brauche ich ihn auch.
Ja.
Aber manche waren da so, es gibt also sehr viele, gerade unter Ärzten, glaube ich, die sagen, Rolli ist das Allerletzte, also das machst du, wenn gar nichts anderes mehr geht. Und wenn jemand noch 3 Schritte kann, dann darf der sich da nicht reinsetzen.
Ja gut, aber du warst ja aber mehr oder weniger an der Stelle, wo du sagst, es ging nicht mehr anders. Ne?
Also es war nicht mehr alltagstauglich und ich glaube, das ist das, was zählt. Es muss alltagstauglich sein Und es heißt ja nicht, wenn man jetzt außerhalb des Hauses mit dem Rolli durch die Gegend fährt, dass man dann im Haus auch alles damit macht und nie wieder daraus aufsteht. Also ich mache das regelmäßig. Wenn ich kann, nutze ich den nicht. Außerhalb des Hauses habe ich, also ist mir das in den letzten Jahren nicht mehr passiert, dass es so gut mal war. Ne?
Ja.
Aber im Haus, wenn ich kann, gehe ich schon auch ein paar Schritte. Und da bin ich auch, also da hätte ich auch gerne, würde ich lange dran festhalten, wenn es geht.
Naja, das glaube ich, das ist dann noch so die kleine Insel, die man sich noch irgendwie so... Ja.
Genau, wir haben auch noch keinen Treppenlift. Manchmal überlege ich, ob ich einen denn bräuchte, aber ich will ihn nicht wirklich. Und ich sage immer, solange ich schneller bin, als der Lift hier hochfährt, gibt es den nicht. Aber man überlegt halt schon, oder ich überlege dann schon oft, muss ich die Treppe jetzt nehmen oder kann es mir vielleicht bringen lassen, ne? Wenn jemand anders im Haus ist. Ja, aber... Dass ich jetzt nicht mehr arbeite, war nicht der Rollstuhl. Das wäre gegangen. Das habe ich auch 2 Jahre gemacht, trotz Rollstuhl gearbeitet. Und das haben die Patienten auch gut akzeptiert. Es waren die Schmerzen, ne? Und eben die Schubhäufigkeit. Also so eine Tätigkeit als Allgemeinmediziner mit dem Durchlauf an Patienten, den du heute leisten musst, das ist sowas von stressig. Und die MS reagiert schon so ein bisschen auf Stress. Also ich habe in der Zeit wirklich viele Schübe gehabt und es wurde auch immer schlechter. Ich hätte mir gewünscht, damals noch so 2 Jahre zu arbeiten, aber irgendwann hat mein Chef dann gesagt, das kann ich mir nicht länger angucken, du machst dich kaputt und überleg mal, und hat mir so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt. Ich glaube, im Nachhinein war es gut. Ja, und dann habe ich halt die Rente beantragt und die ist einwandfrei durchgegangen. Schön ist es nicht.
Nee.
Muss ich mich auch immer noch dran gewöhnen, weil es fehlt, ne?
Ja.
Ja, und aber ich habe früher mal gedacht, also meine Mutter hatte schon öfter mal gesagt, willst du noch arbeiten und überleg doch mal, ob das so gut ist. Da habe ich früher mal gedacht, also wenn ich jetzt aufhöre zu arbeiten, dann fällt mir mindestens die Decke auf den Kopf und ich werde auch sofort depressiv. Das ist bis heute nicht passiert.
Sehr gut.
Gott sei Dank, ne? Nee,
ja, das
man
ist ja
kann
auch,
das Leben auch genießen.
Ja, natürlich. Aber man muss sich halt seine Triumphe dann irgendwie anders stecken, ne? Also man braucht ja irgendwie auch ein Stück weit Bestätigung und oft ist es die Arbeit. Und wenn das fehlt im Leben, dann muss man, ja, dann muss man sich was anderes schaffen. So, ne? Ich bin
stimmt,
auch,
also,
ich bin auch ein Trotzkopf. Ich will nicht einknicken vor meiner Krankheit. So, ich muss dann oft mit dem Kopf durch die Wand, auch wenn es mal weh tut. So, das kann ich gut verstehen.
Du, und manchmal sage ich mir, wenn ich jetzt irgendeine Aktivität mache, wir gehen zum Beispiel wieder Skifahren, ich fahre dann sitzend Ski. Und dann sage ich mir, das ist natürlich zu viel Belastung, das ist ja trotzdem anstrengend. Und dann habe ich abends Schmerzen, aber dann weiß ich, wofür. Und dann hat es mir Spaß gemacht. Ich hatte einen super genialen Tag. Und dann nehme ich das in Kauf. Aber das mache ich erst jetzt. Also das ging früher nicht, da war früher nicht dran zu denken. Ich kann da mal erzählen, wie es weiterging. Also
ja,
ich habe richtig Glück gehabt. Ich war ja früher selbst in dem Krankenhaus, wo ich dann in Behandlung war, wo die Schmerzambulanz ist, früher selbst tätig, kenne die Kollegen dort. Und der Kollege, der die Schmerzambulanz dort führt, der ist in Pension gegangen, den mochte ich sehr gerne. Und es kam ein junger Kollege, den ich auch kannte, mit dem ich sogar im OP hin und wieder zusammengearbeitet hatte. Und wo ich weiß, der arbeitet gut. Und in dessen Hände hätte ich mich, also kann ich mich rein vertrauen. Und er hat sich zum Schmerztherapeuten ausbilden lassen, ist Anästhesist eigentlich, und hat in einer anderen Klinik ein Verfahren gelernt, nämlich diese SCS-Sonden zu setzen. Und ich habe ihn halt dann gefragt, sag mal, habe ich gesagt, ich weiß, die Indikation MS ist jetzt nicht gerade die Indikation für eine SCS-Sonde, aber es ist ein neuropathischer Schmerz, kannst du dir das vorstellen? Wäre das was? Ja, und dann meinte er, ja, also wir müssen alles abklappern, dass nicht irgendwo eine Ursache für die Schmerzen sonst wo ist. Wenn wir aber nichts finden, dann kann man es ja ausprobieren.
Okay, was hast du dann noch alles abgeklappert?
Naja, wir haben nochmal ein CT gemacht, ob nicht irgendwas Blödes auf die Nerven im Lendenbereich drückt, ob nicht doch ein Bandscheibenvorfall da ist, ob es nicht neue Herde gibt von der MS, die ein ganzes Stück drüber liegen oder gar im Gehirn, die womöglich eine Schmerzsymptomatik miterklären. Was habe ich noch alles gemacht? Einiges, also CT und MRT noch diverse und ja, psychologisch hat er mich auch durchgecheckt, um zu sehen, ob nicht eine Depression hier mehr die Schmerz, also die Schmerzchronifizierung fördert. Und die Schwelle dahin ist ja nun wirklich fließend, aber das, was ich da, glaube ich, geboten habe, war im Bereich dessen, was normal ist, wenn man Schmerzen hat, weil es ist ja auch normal, dass man sich da nicht toll fühlt und nicht himmelhochjauchzend unterwegs ist, ne? So logisch. Und ich saß auch bei ihm mit richtig mit Tränen in den Augen und oder es war mehr als Tränen in den Augen. Also, aber wir kannten uns ja ganz gut. Und er hat dann auch gesagt, er und auch die Firma, die eben meine SCS-Sonde herstellt, zumindest im deutschen Bereich, kannte noch keinen MS-Patienten, der so eine Sonde gekriegt hat. Aber er sagte, da wir uns so gut kennen und du vom Fach bist und du es einschätzen kannst, machen wir das.
Ja.
Da müssen wir ganz ehrlich sein. Und wenn es was bringt, ist gut. Und wenn nicht, dann ist es geringes Risiko. Dann holen wir die halt wieder raus.
Das war auch das,
so
was
haben wir es dann gemacht.
Genau, du hast ja auch das Interview mit Lukas gehört, glaube ich.
Genau.
Ne? Darüber sind wir ja ursprünglich überhaupt eigentlich ins Gespräch gekommen.
Genau.
Und das hat er ja auch gesagt, oder das habe ich mir da auch so gemerkt. Das ist ja was, was man eigentlich ganz gut ausprobieren kann und wieder rückbauen kann, wenn es denn nicht funktioniert.
Genau, genau. Aber so easygoing war es nicht.
Ja, da bin ich jetzt also sehr gespannt.
Ja, ja. Du, das lag aber nicht an der SCS, sondern das muss ich vorweg schicken. Also ich habe 2016 im Sommer dann die Sonde implantieren lassen. Ich habe ein anderes Gerät, einen anderen Hersteller, ohne dass ihr jetzt die Namen genannt habt, als der Lukas beschrieben hat. Das ist aber, ich habe ein Hochfrequenzgerät und der Lukas hat ja beschrieben, dass sein Gerät niederfrequent arbeitet, was man auf höhere Frequenzen umstellen kann bei Bedarf. Wenn es aber niederfrequent arbeitet, dann gibt es diese Kribbelparästhesien. Und der Patient bekommt es in der Sedierung, aber doch bei Bewusstsein implantiert und muss dann auch identifizieren, ob diese Kribbelgefühle genau an der Schmerzstelle sind. Und das ist bei der Hochfrequenz, HF10-Therapie heißt das, ist es anders. Diese Hochfrequenz, das sind 10.000 Hertz, mit denen das Gerät eben Strom auf die Rückenmarkshaut gibt, das spürt man nicht. Und du hast auch keine Kribbelparästhesien, deshalb wird es in Vollnarkose gelegt. Und hat aber eigentlich sehr gute, was heißt eigentlich, also die Studien zeigen, dass es sehr gute Erfolge hat.
Das ist jetzt ja fast schon schade, weil das war jetzt genau das, wo ich auch im Gespräch mit Lukas schon gesagt habe, das hätte mich jetzt wahnsinnig interessiert, wie der Moment ist, wenn dir jemand so eine Sonde irgendwie in den Rücken implantiert und dann dich fragt, ob das jetzt richtig sitzt und wo es kribbelt. Und
ja, bin ich gar nicht so scharf drauf,
das glaube ich.
Ich sagen. Ich habe diverse Lumbarpunktionen eben wegen der MS über mich ergehen lassen. Also wie das ist, wenn dir jemand im Rücken rumpiekt, weiß ich.
Okay.
Das muss man nicht haben. Nee, ich war da ganz froh, dass es dann in Vollnarkose, da kriegst du nichts von mit. Aber dann ist es ganz ähnlich, wie Lukas beschrieben hat. Also du kriegst zunächst ein Gerät auf Probe. Das wird aus dem, Kabellage wird aus dem Körper ausgeleitet. Ich habe zunächst die ersten 3 Tage in der Klinik verbracht. Die haben es eingestellt. Und ich habe recht schnell eine deutliche Besserung verspürt. Es war also wirklich ziemlich genial. Und dann ist es aber so, dass man gezielt nach Hause geschickt wird. Da waren dann nochmal so 4-5 Tage zu Hause. Und dann hieß es, die Belastung, die man sonst körperlich hat, bei der Schmerz auftritt oder auch unerträglich ist oder blöd ist, die soll man wirklich bewusst herbeiführen, um zu sehen, hilft es dann auch noch.
Mit laufender Sonde.
Mit laufender Sonde habe ich gemacht. Hat genial geholfen. Also ich war begeistert. Mein Schmerztherapeut sagte mir, wir haben wirklich so das Ziel, du musst 70% Schmerzlinderung haben. Sonst in der Literatur steht oft 50%, aber er sagte so 70%, wenn du das erreichst, dann macht es Sinn, das zu implantieren. Sonst müssen wir überlegen.
Okay.
Und ich war bei 90% vielleicht. Ich war begeistert. Es war genial. Ich war jetzt schmerzfrei nicht, aber das habe ich auch nicht erwartet. Das Ziel ist...
Das hat man irgendwann nicht mehr, dieses Ziel, ne?
Nein. Ja. Ich habe das Ziel gehabt, dass ich mein Leben wieder genießen kann. Und das war so. Aber die Angst, dass es irgendwann vielleicht dann doch wieder nicht mehr wirkt, das kannte ich ja von den ganzen Medikamenten vorher, ne? Die hatte ich schon auch, ne?
Das glaube ich.
Aber das kam eigentlich nicht. Also es war dann so, nachdem diese Woche rum war, die Testwoche, und es eindeutig gewirkt hat, haben wir festgelegt, jawohl, das machen wir. Aber aus Infektionsgründen lief es dann in der Klinik anders, als Lukas das beschrieb. Also es war schon so, dass es wieder abgebaut wurde. Die Sonden, die auf der Rückenmarkshaut lagen, die blieben natürlich liegen. Ja. Aber die Kabelverlängerung, die aus dem Körper ausgeleitet wurde, die wurde abgeknipst. Und dann mussten 3 Wochen lang die Wunden verheilen. Das macht aus meiner, also aus meiner Medizinersicht absolut Sinn. Denn wenn ein Keim womöglich in den Körper eingedrungen wäre, dann hätte der direkten Weg ins Rückenmark, damit direkten Weg ins Gehirn und könnte fiese Gehirnhautentzündung.
Das wäre ja so das Schlimmste, was du an der Stelle machen kannst. Ja.
Genau. Ne, könnte das hervorrufen. Und wenn man dann sagt, wir warten 3 Wochen, das war auch dann unter Antibiotikagabe, also zumindest für 7 Tage habe ich die genommen.
Also präventiv dann an der Stelle.
Genau. Ja. Ne? Und dann lässt du eine Heilung eintreten, guckst nochmal, dass die Entzündungswerte gut sind, dass alles in Ordnung ist, alles super verheilt ist und operierst dann neu. Und das haben wir dann gemacht. Also ich musste dann wieder 3 Wochen ohne Gerät auskommen. Es war hart.
Wie war das denn?
Ja, doof. Der Schmerz kam wieder, aber ich habe mich ja darauf gefreut, dass es eine Möglichkeit gibt. Das war für mich ja neu, dass man überhaupt
Hoffnung,
so gut was tun kann. Ja. Also es war schon genial. Und die Studienlage kannte ich natürlich auch, die ist ziemlich gut. Also sind aber auch wirklich gut designte Studien. Man muss ja immer kritisch sein bei so Studien. Die sind auch wirklich gut gemacht. Von dem her habe ich da schon viel Vertrauen. Und mein Schmerztherapeut hat ja jetzt auch nicht das erste Mal ein Gerät eingesetzt. Also der hat auch schon sehr viel Erfolge gehabt und hätte es mir nicht empfohlen, wenn er da nicht überzeugt von wäre.
Das ist natürlich super, ne? Weil du da also, als Mediziner einen ganz, den bestmöglichen Zugang dazu hast, ne?
Ja.
Oft frage ich mich, ja, bei solchen Therapien, was man da als normaler Patient, kann man das ja überhaupt nicht, man kann überhaupt nicht beurteilen, ob man seinem Arzt vertrauen kann oder nicht.
Ja, also es muss eine Wellenlänge sein, denke ich immer. Und du musst gucken, dass derjenige das häufig macht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, aber das ist ja auf einer, ja, das passiert ja dann oft auf einer Sympathieebene, ne? Aber deswegen kann ich ja noch lange nicht fachlich beurteilen, ob der seine Arbeit gut macht. Also ich habe.
Ja, aber er muss es, also du kannst es nur gut machen, was du häufig machst, ne? Also deshalb die Zahlen, wie oft er das implantiert, wie viele der schon hat, die sind schon auch entscheidend.
Das ist das ja, aber da muss ja auch oft, also das ist jetzt natürlich auch, da wird viel geredet, ja, aber oft ist dann so der Vorwurf im Raum, ne, dass viele Dinge operieren, weil das sich besonders gut abrechnen lässt. Ja? Also dass viele dann vielleicht schnell so Prothesen einsetzen oder solche Dinge eben. Also das, wie gesagt, das steht im Raum, das ist jetzt nicht so, dass ich das so formulieren würde. Aber
man sagt das auch für andere Operationen. Eigentlich die wirklich komplizierten
auch, genau.
Sachen müssen in Zentren passieren, das fordern ja auch die Kassen, wo wirklich das mehrfach gemacht wird, damit es auch gut wird. Deshalb, ich glaube, das kann man schon, das ist, wäre mir jetzt schon wichtig, dass jemand das wirklich Erfahrung damit hat.
Das wäre für mich ein absolut rote Fahne, rote Flagge, wenn da einer sagt, der macht das zum ersten Mal. So.
Genau. Und weißt du, bei meinem Schmerztherapeuten, ich weiß, wie der arbeitet. Ich habe ihn ja dabei beobachtet. Ich habe ja bei ihm auch gelernt. Ne? Und ich weiß, dass er nicht nur zu mir nett und fürsorglich ist und achtsam, sondern ich weiß, dass er es mit jedem ist. Und zudem habe ich absolutes Vertrauen.
Genau,
aber das ist
genau.
Natürlich jetzt meine Situation. Ich hätte mich nicht in jedermanns Hände begeben. Ne?
Genau, aber das meine ich eben. Du bist ja da in einer glücklichen Situation an der Stelle. Ja. Andere.
Ich habe da auch absolut Glück gehabt, dass er zu dem Zeitpunkt dieses Verfahren eben mitgebracht hat an die Klinik und das so stattgefunden hat. Ne?
Du kanntest das vorher auch Glück. Nicht, ne?
Doch, ich kannte es. Ich muss aber sagen, wir haben einige Ärzte haben mir abgeraten, auch Schmerztherapeuten. Sie sagten, nachher gibt es Verwachsungen, dann macht das viel mehr Probleme als vorher, obwohl das in den Studien nicht beschrieben ist. Aber es waren viele sehr, sehr kritisch. Ich hatte einen Schmerztherapeuten, älteren, kennengelernt, der hat gesagt, das braucht kein Mensch, man kriegt alles auch anders in den Griff. Aber wie hat er mir nicht genommen?
Genau, das fehlt dann.
Ja.
Aber ich habe jetzt auch mit meinem Neurochirurgen drüber geredet, der ist auch der Einstellung. Der sagt, das ist irgendwie ein Gerät, das man implantiert, da kann irgendwie viel schief gehen, das muss irgendwie dann da verwachsen, das wäre ihm jetzt zu riskant.
Ja, naja gut, ist halt eine heikle Situation, also eine heikle Stelle, das muss man sagen. Ne? Aber letztendlich ist die Operation nicht so dramatisch. Also du gehst ja nicht ans Rückenmark selber, du gehst auf die Rückenmarkshaut. Und da gibt es 2 davon. Also du sitzt auf der obersten Rückenmarkshaut. Natürlich, wenn du da daneben piekst, kann es schon mal doof werden. Aber das machen die, das passiert eigentlich nicht. Also ich war super glücklich. Das ging ein halbes Jahr. Und dann war das blöd. Dann habe ich von jetzt auf gleich eine Hirnhautentzündung bekommen. Das war kurz vor Weihnachten und es war wirklich lebensbedrohlich. Ich habe das so gar nicht mitgekriegt. Ich hatte von jetzt auf gleich Hölle-Kopfschmerzen. Und aber anders als normal. Also ich habe, ich glaube, eine Stunde zu Hause gelegen oder zwei, dann kam mein Mann Gott sei Dank nach Hause. Da habe ich gleich gesagt, du, hier stimmt irgendwas hinten und vorne nicht, rufst du mir einen Rettungswagen jetzt sofort.
Okay.
Mit Notarzt und allem drum und dran. Und da habe ich mich auch schon übergeben und dann war ich, glaube ich, nicht mehr ganz bei mir. Und ja, und bin dann halt wieder in diese Klinik, weil es eben unsere erste Anlaufklinik ist. Und die Neurologen haben mich als erstes gesehen und wussten eben auch, naja, die hat diese Sonde. Die Neurologen waren skeptisch der Sonde gegenüber von Anfang an. Ne? Haben dann den Schmerztherapeuten nachts reingeholt und man hat in dieser Situation nicht wissen können, ob eventuell die Eintrittspforte doch über die Sonde passiert ist. Also ob darüber Keime reingekommen sind. Und der Liquor, also diese Hirnflüssigkeit oder Rückenmarksflüssigkeit, sah ganz übel aus, ganz trüb, mit ganz viel Keim drin, sodass sie sich in dieser Nacht entschieden haben, wir nehmen die Sonde raus, einfach weil es vital bedrohlich war. Und wenn es die Eintrittspforte gewesen wäre, wäre das auch genau das Richtige. Also es war genau das Richtige in dieser Situation. Auch
musste man so entscheiden.
Ging nicht anders, ja. Aber als ich das erfahren habe, ich habe das gut überlebt, Gott sei Dank, war aber, ich glaube, 6 Wochen Klinik, war schon doof. Und auch tat auch ordentlich weh, aber ich habe mich komplett erholt, Gott sei Dank. Und man hat dann die Sonde eingeschickt und hat dann auf den Elektroden halt eben festgestellt, dass hier keinerlei Keime waren. Die waren überhaupt nicht besiedelt mit nix.
Ja.
Und das ist eigentlich die Voraussetzung. Also wenn das die Eintrittspforte gewesen wäre, hätte man da einen Keim drauf feststellen müssen.
Das heißt, es war,
aber nichts.
Zufall dann oder?
Nee, also im Nachhinein kenne ich den Grund. Ich habe dann, das war im Winter, also über Weihnachten. Ich habe dann im Februar eine Wirbel- und Bandscheibenentzündung entwickelt, was man nicht kriegt in meinem Alter, was hochschmerzhaft ist.
Okay.
Ganz übel. Also sowas, das waren Schmerzen, die, um jetzt nochmal zur Skala zu kommen, das waren immer so kurzfristige Schmerzen, aber da war ich über 8.
Okay.
Also da habe ich nämlich geschrien, wenn ich mich bewegt habe.
Ja.
Ich konnte eigentlich nur liegen und wenn ich mal aufstehen musste, dann ging es ohne Schreien nicht. Und mein Physiotherapeut wusste nichts mehr mit mir anzufangen, bis wir das dann festgestellt haben. Ne? Ja, und das kriegt man in meinem Alter auch nicht. Wurde dann behandelt wieder mit Antibiotika, habe ich auch gut überstanden. Und dann im März oder im April war es schon, hat mich irgendein Viech gestochen, also eine Bremse, eine Mücke, eine erste, ich weiß nicht, was da unterwegs war, ins Bein. Und ich habe da nicht so mehr die Sensibilität durch die MS, das hat sich dann zu einem riesigen Abszess entwickelt, was man auch nicht in meinem Alter kriegt. Also, und da sagte der Internist schon, das geht so nicht, Sie haben ein Immunproblem. Und hat dann von ich habe ja Medikamente gegen die MS genommen, dass das Immunsystem moduliert wird, also nicht runtergefahren komplett, aber eben damit die Schübe nicht so häufig sind. Und ich habe ein recht starkes Mittel gehabt. Und er kannte ein ähnlich wirkendes Mittel aus Krebstherapien, also da ist auch oft eine Parallelität in der Wirkweise, und sagte, er kennt diese seltenen, doch sehr schweren Infekte. Und wir müssen sofort das Mittel absetzen. Das habe ich dann aber auch mir gedacht. Also das war dann klar. Und seither habe ich keine so blöde Infektion mehr gekriegt. Aber alle drei waren halt lebensbedrohlich schon potenziell. Ne?
Wow, aber da hast du ja auch dann wirklich gerade Glück gehabt, dass du da dann die richtigen Mediziner mit den entsprechenden Erfahrungen auch schon, an der Hand hattest. Ja,
ja.
Wahnsinn.
Aber also das habe ich auch gut überstanden. Das Bein hat wenig Schaden genommen. Das hat ja eh schon einiges an Schaden, aber da kam jetzt nicht dolle viel dazu. Das hat es gut überstanden. Und dann habe ich halt die Medikation gewechselt. Ich nehme jetzt immer noch was gegen die Schübe, aber was ganz harmloses, bei Weitem nicht so stark wirksames, was ich gut vertrage, und eben die letzten 2 Jahre auch war nichts mehr diesbezüglich. Ja, aber ich habe eben dann warten müssen, also mein Schmerztherapeut hat mir von Anfang an die Aussicht gegeben, wenn das alles verheilt und die Entzündungswerte gut sind, dann können wir das nochmal probieren mit der Sonde. Aber wir brauchen Zeit dazwischen. Also es muss sicher alles verheilt sein, sonst wäre das zu risikoreich. Und dann haben wir ein Jahr später im Sommer 2017 haben wir es dann nochmal implantiert. Und und dann war es schwierig. Also die Implantation war dann schwierig, weil alles so vernarbt war durch die Hirnhautentzündung, durch die Vor-OP. Aber er hat die Elektroden dann letztendlich doch platzieren können. Aber die Ersteinstellung war nicht mehr so überwältigend, wie sie beim ersten Mal war. Ne? Also ich war dann nicht schmerzfrei fast, ne?
Ja.
Und ich war nicht überwältigt. Aber wir haben uns beide gedacht, auch der Techniker, der ja auch immer mit bei
dabei
den
sein muss, ja.
Dabei, genau, auch bei den Einstellungen. Wir waren uns alle drei klar, wir müssen jetzt Geduld haben, die Sonde liegt jetzt anders. Die MS hat sich auch verändert. Das waren dann jetzt doch beide Beine, die mehr Schmerzen als ursprünglich 2016 der Fall war. Und wir müssen einfach Geduld haben und gucken, dass wir eine passende Einstellung finden. Und schmerzfrei zu werden war ja auch nicht das Ziel, sondern das einfach ein besseres Leben zu haben, so dass es akzeptabel ist. Ne?
Wie schlimm war das Jahr dazwischen für dich?
Na, mit diesen ganzen Zusatzerkrankungen schon ziemlich übel. Aber da ich das alles ja doch immer wieder überstanden habe,
hatte ich auch den Mut nicht verlassen.
Ja, die Aussicht hatte, die SCS-Sonde hilft mir und ich kann die auch nochmal kriegen, war das so schlimm nicht. Ich hätte sie lieber heute als morgen gekriegt dann.
Klar,
ich musste ein bisschen warten, weil der Neurologe wollte dann doch nochmal ein MRT haben, um zu gucken, ob es neue Herde gibt. Denn wenn die Sonde mal drin ist, das ist ein Problem bei MS und eben so einer SCS-Sonde, du kannst eine MRT vom Kopf machen, aber Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule sind, zumindest waren sie 2017 nicht zugelassen für das Gerät.
Mhm.
Es hieß damals, die Firma bemüht sich drum, eine Zulassung zu kriegen, rein technisch geht es. Aber die die Radiologen machen es natürlich nur, wenn es wirklich schwarz auf weiß irgendwo steht, dass es geht, ne? Nicht, dass sie das Gerät zerstören.
Ist da irgendwie das Risiko größer oder warum?
Naja, du könntest durch die elektromagnetischen Felder, sind ja sehr stark beim MRT, könntest du die Sondenlage verändern. Ne? Die könnten sich bewegen. Und durch die elektromagnetischen Wellen könnte es auch kaputt gehen. Also theoretisch. Ne? Aber
klingt
die Firmen
logisch.
Sagen, es funktioniert und es ist auch möglich, eben Kopf und Extremitäten kannst du MRT machen, aber eben nicht HWSL, also hier die Wirbelsäule und das Rückenmark, was ja bei der MS auch interessant ist. Also hat er gesagt, vorher noch ein MRT und ich habe ewig keinen Termin bekommen und dann zog sich alles so dahin. Ach, das war nervig, ne?
Das glaube ich.
Ja. Naja, und dann haben wir, ich glaube, nur 3-4 Monate wirklich basteln müssen, immer wieder die Einstellung verändert, bis ich wirklich eine zufriedenstellende Einstellung wieder hatte. Aber wir haben die gefunden. Also es ist war dann ähnlich gut, ich sage nicht ganz so gut wie beim ersten Mal mit der SCS-Sonde, aber ähnlich gut.
Also es hat dann noch eine Weile gedauert, aber ihr seid dann schon wieder dahin gekommen fast.
Okay. Genau, und so ist es jetzt immer noch. Also seither gehe ich abends wieder auf Konzerte, ich gehe ins Kino, ich gehe weg, ich lade auch wieder Freunde ein, auch wenn es manchmal zu viel ist. Aber wenn ich jetzt dann, also Schmerzen habe ich jeden Tag, aber wenn es mal eine blöde Zeit gibt, wie auch jetzt die letzten 2 Wochen, weil es so heiß war. Ne? Ich weiß, es wird wieder besser werden. Also das ist bisher immer so passiert, wenn es mal so eine blöde Woche war, dass ich mehr Schmerzen hatte als sonst oder auch mal 10 Tage, spätestens nach 2 Wochen wird es besser. Und wenn es nicht der Fall ist, dann muss man einfach die Programmierung noch mal ein bisschen ändern.
Ja.
Dann haben wir immer wieder hingekriegt.
Also das macht
das
mir ja
die Aussicht, ne?
Wahnsinnig viel Mut, diese Geschichte, ja. So, ne, weil das an diesen Stellen war ich auch schon so oft so an dieses Gefühl der Aussichtslosigkeit, so, ne, so, ja. Der eine Arzt sagt, okay, wir haben dich durchtherapiert, es gibt nichts mehr und dann stehst du da und weißt nicht, wie überhaupt dein Leben noch weitergehen soll. Ne?
Ja, oder man will ja Spaß haben, also, wie ich dich kennengelernt habe, was du so erzählst, was du gerne an Hobbys machst, bist du schon ähnlich wie ich da. Gleitschirm fliegen, klettern kann ich jetzt so nicht mehr, aber es muss einfach irgendwas im Leben sein, was einem Spaß macht, ne? Was auch mal ein bisschen kribbelt und prickelt. Ne?
Naja, und manchmal ist es eben der Dickkopf, und dann muss man das machen, auch wenn es überhaupt nicht sinnvoll ist und auch wenn alle sagen, das ist doch eine doofe Idee. Genau, manchmal muss
aber
es einfach sein.
Aber wenn du nur auf dem Sofa sitzt, nur um schmerzfrei zu sein, ist ja auch kein Leben.
Nee, aber das mit dem Gleitschirmfliegen würde ich auch nicht pauschal ausschließen an deiner Stelle. Ich glaube, das gibt Möglichkeiten, das auch mit einem Rollstuhl zu machen.
Ja, das gibt's wahrscheinlich. Schließe ich auch nicht aus, habe nur bisher noch nicht so die Gelegenheit gehabt. Hier im Norden, ne? Hier ist ja alles platt.
Da ist ein bisschen flach, ja.
Ja, aber Skifahren schaffen wir ja auch. Also da muss man halt dann mal in Richtung Süden.
Ja, man kann auch an der Küste, an so Dünen, da kann man ein bisschen im Aufwind Gleitschirm fliegen, genau, am Strand. Ja. Das ist auch ganz nett.
Hier über unseren Ort fliegen manchmal so Leichtgleitschirme. Also die haben dann so einen Motor hinten dran.
Genau.
Ne? Und haben dann... Aber es ist mehr ein Drachen. Obwohl, mit dem Gleitschirm geht es auch.
Gibt es auch. Es gibt so Motorschirme. Ne? Da spannst du dir hinten so ein paar Propeller drauf und dann, das ist ein bisschen laut, aber fliegen geht.
Ja, die nerven, wenn da hier fünf über den Ort gehen, ist echt laut.
Nein, wenn man keine Berge hat, muss man sich behelfen. Ne?
Ist so, ne? Genau. Naja, also ich bin heilfroh, dass ich diese SCS-Sonde habe. Es wäre ein anderes Leben. Und manchmal vergisst man das so. Aber ich habe, das ist ganz witzig, ich habe... manchmal, also es ist mir 2-3 Mal passiert, dass ich nachts das Gerät aus Versehen ausgeschaltet habe. Weil die Fernbedienung hat so einen unsagbar blöden Knopf, das wollen die auch demnächst ändern, wo man das Gerät ausschalten kann. Kein Mensch will das. Weißt du, und jeder Computer fragt dich, wollen Sie das wirklich? Wollen Sie wirklich ausschalten? Ja. Wollen Sie diese Datei wirklich löschen? Und das Gerät fragt nichts. Es schaltet dann aus. Und du merkst es, also ich merke das nicht sofort, sondern im Laufe des nächsten Tages merke ich, es wird jetzt langsam schlechter. Und ich gucke jetzt nicht, jeden Tag läuft mein Gerät, also ich gehe davon aus, dass es läuft. Ne?
Ja.
Und habe dann abends manchmal gedacht, kann doch nicht sein, was ist denn los jetzt, ist ja wie früher. Und habe dann irgendwann gemerkt, ich muss gar nicht aufladen, da hätte ich nichts verbraucht, gar keinen Strom verbraucht. Und dann kam es mir, jetzt guck doch mal, vielleicht läuft es gar nicht, ne? Und siehe da, es lief nicht. Das ist mir 2-3 Mal passiert. Und jedes Mal habe ich aber wieder gemerkt, wie der Schmerz früher war. Und das ist eigentlich so eine Bestätigung. Man vergisst es halt auch gerne schnell, ne?
Das ist manchmal auch ganz gut, ja, wenn man das dann wieder hat, ja.
Genau, also ich weiß, das Ding wirkt. Und selbst wenn ich mal einen schlechten Tag habe oder auch mal ein paar schlechte Tage, weiß ich, ohne dieses Ding wäre es viel schlimmer.
Ist ja auch interessant, dass das so unmittelbar ist. Ne? Man könnte sich ja auch vorstellen, dass gerade so mit Schmerzgedächtnis irgendwie, dass man dann sich jetzt nicht schmerzfrei, also sich nicht heilt, aber dass man das irgendwie doch den Schmerz, die Schmerzempfindung verändert. Und das finde ich jetzt schon spannend, dass die dann unmittelbar auch wieder genauso zurückkommt.
Also bei mir ist es so, ne? Muss ja nicht bei jedem gleich sein, aber zumindest war es so die letzten Male, wenn ich es aus Versehen ausgeschaltet habe, ne? Ja, aber ich hoffe, dass sie den Knopf da wegmachen. Das ist total unnötig. Weil es gibt ja noch das ist am Aufladegerät. Die Fernbedienung hat einen Knopf zum Ausschalten. Der ist sinnvoll. Manchmal muss man es ja mal ausschalten, wenn man zum Beispiel dann doch ins MRT gehen muss oder wenn man am Flughafen durch das Gerät muss. Ne? Aber am Aufladegerät macht es keinen Sinn. Das liegt nachts neben mir und wenn man da so fummelt nachts, das kann schon mal, und liegt da halb drauf, dann geht das Ding aus, ne? Naja.
Hattest du da so im Alltag schon mal irgendwie Schwierigkeiten damit, weil du sagst Flughafen, oder gibt es irgendwelche Situationen, wo das irgendwie stört oder wo man irgendwie dran denken muss? Oder?
Nee, ich vergesse es häufig, dass ich das Ding überhaupt habe und vergesse auch manchmal zu laden, aber das fällt mir nicht. Also ich muss nicht jeden Tag laden. Ich habe es eigentlich, glaube ich, noch nie auf Null gefahren. Also mir fällt es immer noch früh genug ein. Aber du musst halt dran denken, dass du es im Urlaub mitnimmst. Ich bin mit dem Gerät noch nicht geflogen. Also da müsstest du es wahrscheinlich ausmachen. Ich habe es dabei, wenn ich mit der Bahn fahre, weil mir hat auch schon mal jemand gesagt, also starke elektromagnetische Felder, es kann auch mal ein einfahrender Zug sein, dann schaltet sich womöglich das Gerät aus. Das wäre jetzt doof, wenn du in Urlaub fährst, hast die Fernbedienung nicht mit und das Gerät ist aus.
Ja.
Das ist dann extrem doof. Also da muss man dann dran denken. Und das Aufladegerät musst du ja auch mitnehmen, aber das, da denke ich dann schon.
Gut, aber ich meine, du musst auch deine Schmerzmedikamente mitnehmen. Ne?
Genau.
Also irgendwie,
hast du schon mal geträumt, dass du deine Schmerzmedikation vergessen hättest und weit weg von zu Hause bist?
Nee, aber das kann ich mir vorstellen, wie das Gefühl letztens. Ist. Also ich bin mal, ich bin jetzt schon 1-2 Mal, bin ich irgendwie nachmittags aus dem Haus und hatte keine Medikamente einstecken und bin aber erst spät abends wieder zurück. Und dann fängt, lange bevor der Schmerz einsetzt, fängt so eine leise Panik an. So, wenn man weiß, okay, man ist jetzt in einer ausweglosen Situation, oder ich meine, gut, man kann immer irgendwie dann was abbrechen und wieder heimfahren, aber oft passt es halt nicht. Und dann, man muss das jetzt irgendwie aushalten und dann wartet man schon drauf. So. Ja. Das ist ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl, ja.
Ich habe früher bei diesem starken Opiat, habe ich vorher einen Entzug bekommen, also Entzugserscheinungen, die kamen viel früher als die Schmerzen waren.
Okay.
Das war so unangenehm, da fing man an zu schwitzen und wurde so zappelig. Also das war übel. Und da bin ich auch froh, dass ich das nicht mehr nehmen muss. Das war schon doof.
Ja, und da wäre ich auch ganz froh.
Ich habe also jetzt
froh,
mit der SCS-Sonde, ja, habe ich also ganz viel reduzieren können an Schmerzmedikamente. Diese Antidepressiva nehme ich gar nicht mehr. Von den Opiaten habe ich also deutlich verträglicheres Präparat jetzt und eine ganz, also viel niedrigere Dosierung. Aber da komme ich nicht weg von. Das habe ich probiert, aber das gelingt mir irgendwie nicht so.
Ja.
Aber es ist ja auch nicht schlimm.
Aber wenn das für dich funktioniert, das ist ja trotzdem, das klingt jetzt wirklich schon ziemlich fantastisch, ja.
Genau. Und das Amitriptylin nehme ich jetzt interessanterweise mit einer anderen Zielsetzung. Dafür funktioniert es aber. Ich bin jemand mit wenig Geduld. Also wenn ich abends dann mal Schmerzen habe, dann brauche ich so 2 Stunden, bis sich meine Beine beruhigen im Bett, bis die mal angenehm werden. Aber diese 2 Stunden, ach, das nervt, ne? Entweder man lenkt sich ab, aber wenn man total genervt ist und es echt ätzend ist, dann hätte ich gern was zum Einschlafen. Dann habe ich früher dann auch mal ein Benzodiazepin, also ein Schlafmittel genommen. Aber das will man ja nicht so. Die können schon abhängig machen. Dann habe ich eben meinen Schmerztherapeut gefragt, was hättest du denn da? Also es ist ja selten der Fall. Und dann sagte er, du nimm doch dann 5-6 Tropfen Amitriptylin. Die sind schlafanstoßend und die machen dich nicht abhängig. Und ich nehme die, also das ist echt selten, dass ich es mal brauche. Meistens höre ich dann lieber einen Podcast von euch zum Einschlafen oder von wem auch immer, also oder Hörspiel oder irgendwie sowas. Aber manchmal halt schon, das ist so, weiß ich nicht, alle 3 Monate mache ich das einmal nachts. So, und dann hilft es dann.
Hätte ich jetzt gar nicht so bemerkt, dass das wirklich, also am Anfang war ich da immer ein bisschen gerädert, ja, das habe ich schon gemerkt, aber dass man da, aber jetzt, wenn ich so zurückdenke, ich schlafe eigentlich relativ problemlos ein seit geraumer Zeit. Vielleicht hängt es damit auch irgendwie zusammen.
Ja, aber es ist ja nicht schlimm. Gut zu schlafen ist ja nur förderlich.
Das ist ja grundsätzlich ein ganz gutes
genau.
Gefühl, ja.
Genau. Also von dem her ist das Amitriptylin schon noch in der Medikation drin, aber eben super selten. Ne?
Ja, ja.
Und ohne diese ganzen Nebenwirkungen.
Also mich nervt da auch so ein bisschen die Nebenwirkung. So dieses Schlafen, man hatte ich eh noch nie Schwierigkeiten damit, aber wenn das so ein bisschen, ich habe es neulich auch schon mal erzählt hier, wenn mir das so ein bisschen den Biss raubt, ja, gerade beim Sport oder manchmal bei der Arbeit oder so, wenn das so ein bisschen den Ehrgeiz dämpft, dann fällt mir das tatsächlich störend auf.
Ja, oder wenn man echt nur noch müde ist, das ist ja kein Leben. Also ich habe es gehasst, dieses ständig müde sein. Also ich bin jetzt auch mehr müde als andere Menschen, aber ich glaube, das liegt auch an der MS an sich. Und ich schlafe, mein Sohn sagt immer, Mama, wie praktisch, du kannst dir jede Serie von vorne angucken, du brauchst gar keine so viele Serien. Für dich sind die ja immer wieder neu, schläfst ja jedes Mal ein. Ja, hat er schon recht, ne?
Das darf ich jetzt gar nicht sagen, aber meine Frau macht das auch und die nimmt keine Medikamente. Also da,
ja, gibt aber wir gucken immer Star Trek, ich bin Star Trek-Fan und ich würde es gerne gucken, aber ich schlafe trotzdem oft ein. Ist halt so. Ja, was soll's.
Ja, ich habe mir jetzt hier noch eine Frage aufgeschrieben, ich weiß gar nicht, die brauche ich gar nicht stellen. Da steht, was würdest du mit dem Wissen von heute anders machen? Aber das klingt jetzt so, als wäre das schon, als hättest du mit dieser Sonde eigentlich für dich schon den optimalen Weg jetzt gefunden.
Ja, aber es ist ja jetzt nicht so, dass du Schmerzen hast und gehst dann zum Arzt und lässt dir eine Sonde implantieren. Also es ist ja schon eine Operation. Und ich glaube, diese Phase davor, dass man alles andere ausprobiert, die brauchst du auch, um dafür bereit zu sein. Das zu tun.
Unbedingt, das glaube ich auch. Also das habe ich gelernt, man sollte sich nicht leichtfertig operieren lassen.
Und das sagen eigentlich auch die Leitlinien. Es gibt ja in der Medizin immer Leitlinien, wann welche Therapie sinnvoll ist und empfohlen wird. Und die sagen schon ganz klar, die Sonde wird dann empfohlen, wenn alle anderen Verfahren nicht erfolgreich sind. Und eben bei neuropathischen Schmerzen, das ist eben die Grundlage, also Nervenschmerzen.
Ja.
Aber wirklich, alles andere ist nicht erfolgreich. Medikamentös, Physiotherapie, auch eine interdisziplinäre Therapie eben mit Psychosomatikern, mit Psychologen zusätzlich. Und das habe ich alles gemacht. Und also diese hätten jetzt nicht vielleicht 5 Jahre sein müssen, immer mit diesem, oder 6 Jahre, wie lange war es? 5 Jahre. Das war vielleicht ein bisschen lang, auch immer diese Aussichtslosigkeit in der Situation. Ne? Das wäre vielleicht zu viel. Es wäre schön gewesen, vielleicht 2 Jahre zu gucken oder 3 ja. Und dann zu sagen, und wenn alles nicht, da habe ich im Hinterkopf, da gibt es ja noch. So war es halt damals aber noch nicht bei mir. Ne? Aber sowas im Hinterkopf zu haben, es tut gut, glaube ich, dass man sagt, hier gibt es noch vielleicht eine Möglichkeit.
Genau, man muss das ja gar nicht sich nächste Woche irgendwie implantieren lassen. Nee. Aber allein das Wissen, das ist auch das, was mir dieser Podcast jetzt, warum der mir wirklich gut tut, ist, weil ich mich mit den Themen beschäftige und merke, es gibt irgendwie noch andere Dinge, die man einfach ausprobieren kann. Ja, und
ja,
ich habe jetzt wieder Ideen, ich habe jetzt wieder irgendwie auch mir selber so ein bisschen Enthusiasmus aufgezwungen, was das angeht, mich mit neuen Verfahren irgendwie auseinanderzusetzen, neue Sachen auszuprobieren. Und allein das ist schon eine echt höhere Lebensqualität, obwohl du therapeutisch eigentlich an der Stelle gar nichts veränderst.
Nee, ich habe also auch schon zu anderen Schmerzpatienten immer gesagt, du musst nur so lange durchhalten, bis du dein passendes Verfahren findest. Aber dieses so lange durchhalten, das kann anstrengend werden. Ne?
Das ist schon schwer und ich glaube auch, dass gerade Leute, die vielleicht nicht in einem stabilen sozialen Gefüge sind, ne? Ich meine, wie du mit deiner Familie oder wie ich es bei mir auch sehe, dass die da nochmal ganz anders Schwierigkeiten damit haben. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
Ja, absolut. Aber es ist halt schon schwierig. Wenn man Schmerzen hat, wird man schnell ungeduldig, auch unfair.
Unfair, und unfair gereizt.
Den Kindern auch gegenüber. Ja. Und das tat mir immer so leid. Und ich habe da echt an mir gearbeitet und versucht, dass das nicht mehr, aber es gelingt einem nicht.
Naja, ne? Zumindest nicht immer.
Nee, und der andere kann ja das in dem Moment nicht so nachempfinden, ne? Warum ich jetzt so blöd drauf bin, ne?
Ja.
Also, ja. Aber was man auch sagen muss, die SCS-Sonde ist nicht das Allheilmittel. Also ich habe dennoch Schmerzen. Es gibt Schmerzcharakteristika, gegen die es super wirkt und andere, gegen die es wenig wirkt. Ne? Also ich habe von der MS jetzt eine Spastik in den Muskeln, das ist so eine Dauerverkrampfung praktisch, wo der Muskel, die Spannung einfach viel zu hoch ist, die tut weh. Dagegen hilft es leider wenig.
Okay.
Da könnte ich wieder andere Medikamente nehmen, wieder um den Preis, dass es müde macht. Mache ich nicht, habe ich keine Lust drauf.
Ja, das kommt bei dir jetzt natürlich erschwerend hinzu, ne, dass das nicht ein singuläres Problem ist. Ne?
Nee,
das,
ist es nicht.
Ja.
Nee, aber damit kann ich so ganz gut umgehen. Ne?
Ja, du klingst auch total positiv. So. Das ist, wenn man sich deine Krankengeschichte anhört, schon auch bemerkenswert.
Ja, aber es macht ja trotzdem noch Spaß, das Leben.
Ja.
Ich meine, wir werden im Winter wieder Skifahren gehen. Und ich habe die Gitarre für mich entdeckt. Also jetzt
auch schön.
Dass ich so, ich habe halt jetzt mehr Zeit, ich wollte immer früher Gitarre spielen, aber wenn du berufstätig bist, kannst du vergessen, also die Zeit hätte ich nie gehabt. Und jetzt habe ich gedacht, die Hände muss ich mir halbwegs fit halten, wenn es irgend geht und habe auch Glück, bisher sind die kaum betroffen. Neurologe merkt es, aber ich im Alltag nicht. Und und spiele halt Gitarre und die Hände sind besser geworden damit.
Sehr schön.
Vielleicht würde ich viel besser spielen, wenn ich keine MS hätte, aber...
Ja, das,
boah. Das denkt jeder Gitarrist. Das
wahrscheinlich. Es ist ja gut, wenn man den Grund findet, genau das.
Aber. Ja, nee, das lässt mein Gitarrenlehrer nicht zählen. Da hat er auch recht mit, ich lasse das auch nicht zählen.
Ja. Das finde ich sehr schön. Du, das macht mir total viel Mut, was du mir jetzt hier alles erzählt hast. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich nächste Woche losgehe und mir so eine Sonde besorge. Ich habe tatsächlich nächste Woche einen Termin in der Klinik, um mir die Nerven veröden zu lassen.
Ja, das ist ja auch nochmal
eine
Möglichkeit.
Ja, ne? Genau, das ist auch was relativ, das klingt erstmal fies, aber das ist, glaube ich, ziemlich risikoarm. Also das.
Ja, ich kenne viele Patienten, die davon eine Zeit lang sehr profitieren und dann kann man es ja wieder machen.
Genau, die sagen
also,
wenn
man nur 2-3 Jahre gut davon hat, dann könnte man es ja wieder machen.
Kann dir mal ein paar Jahre bescheren und ich meine, ein paar Jahre irgendwie mit weniger Schmerzen ist schon...
gut.
Ja, genau, ist schon echt erstrebenswert. Das Dumme ist, man kann es nur irgendwie im Lendenwirbelbereich machen, wobei ich noch nicht ganz verstanden habe, warum. Und ich habe ja eigentlich auch stärkere Probleme im Halswirbelbereich. Also da hilft es mir wahrscheinlich jetzt nicht.
Die Anatomie ist alles sehr klein. Ne? Du musst ja mit den Spritzen schon sehr genau treffen.
Ja.
Und der HWS ist zierlich im Vergleich zur Lendenwirbelsäule.
Aber bei diesen Facetteninfiltrationen, da funktioniert es ja auch. Also das ist ja irgendwie, stelle ich mir ähnlich vor.
Ja, ist schon ähnlich. Also kann ich dir jetzt auch nicht so genau sagen. Ich bin ja kein Radiologe, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es da schon schwierig ist, so an die austretenden Nerven ranzukommen, die Nervenwurzel.
Ja, also
aber genau den Grund weiß ich nicht.
Mein Neurochirurg hat, glaube ich, gemeint, es sind einfach auch die Erfolgsaussichten nicht so gut. Also die haben, das ist wohl schon auch ausprobiert worden und es werden keine so guten Erfolge erzielt wie in anderen Bereichen.
Aber warum weiß man auch nicht?
Warum hat er mir jetzt auch nicht erklärt, ne? Ja,
ja, so gut. Ist das oft in der Medizin, ne, dass man mit Studien herausfindet, da hilft was, aber bei einer anderen Erkrankung oder einer anderen Lokalisation eben nicht und weiß aber nicht, warum.
Genau. Oder einer anderen Person reicht ja oft auch schon. Was das einen, ja, dem einen hilft, ist schon nicht das Richtige so. Unbedingt für alle, genau.
Genau, das ist schon so.
Du, Silke, ich könnte, glaube ich, hier noch mal eine Stunde mit dir reden. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das, ich glaube, wir machen jetzt mal langsam den Deckel drauf.
Ja.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Das fand ich jetzt wirklich aufschlussreich und das hat mir auch ein Stück Mut gemacht. Und ich hoffe, den anderen, die jetzt hier zugehört haben, ging's ähnlich.
Ja.
Und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass das mit dem Gitarrespielen gut klappt, dass du so positiv weiterleben kannst, wie du mir jetzt den Eindruck machst.
Ach, ich denke doch schon, ich habe da keine Zweifel.
Genau.
Das wird schon klappen. Ja, du, für dich auch ganz viel Glück. Und noch zur Motivation, mein Schmerztherapeut selber hat auch Rückenschmerzen und hier viel Bandscheibenvorfälle und so. Und er sagt, wenn es mal soweit ist, dass ich nicht mehr weiter weiß, ich weiß ja, was man dann macht. Ne? Weiß ja, es gibt die SCS-Sonden. Hat er selbst gesagt.
Ja, vielleicht ist es auch gut, wenn ich mir das einfach noch ein paar Jahre aufhebe, so als Möglichkeit und einfach mir das so, das ist immer noch eine Möglichkeit.
Genau, einfach mal im Hinterkopf behalten.
Und dann muss ich gar nicht rausfinden, ob es funktioniert oder nicht. Vielleicht reicht es schon, einfach sich so ein bisschen drauf zu freuen.
Vielleicht reicht ja schon das nächste Verfahren.
Genau, ne? Das schauen wir jetzt mal. Ich werde auf jeden Fall berichten. Genau.
Viel Erfolg.
Danke dir.
Alles klar.
Also dann einen schönen Abend noch und vielleicht bis irgendwann mal wieder.
Gerne, Jürgen. Alles Gute. Tschüss.
Das war die Schmerzenssache von und mit Lisa Susu Hahn und Jürgen Kraus. Empfehlt uns gerne weiter und unterstützt unser Projekt mit Feedback oder euren persönlichen Schmerzgeschichten. Bei Apple Podcasts, auf Spotify oder www.schmerz.fm.